Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Schritt und Tritt. Ich bin Melanie Schafe und besuche heute mit euch zusammen das Wolf Center in Dörfherden. Wir sprechen mit Inhaber Frank Fass über die faszinierende und oft missverstandene Welt der Wölfe. Bei einem Rundgang durch die Anlage bekommen wir spannende Einblicke in das Leben der Tiere, ihre Unterschiede und ihr Verhalten. Gleichzeitig sprechen wir über die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland, häufige Vorurteile und die Frage, wie gefährlich sie wirklich sind. Auch der aktuelle Vorfall in Hamburg wird eingeordnet aus der Sicht eines Fachmanns. Eine informative Folge über Faszination, Aufklärung und das Zusammenleben von Mensch und Wolf. Viel Spaß!
Auf Schritt und Tritt.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf Schritt und Tritt, eurem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin heute an einem ganz besonderen Ort. Es ist lange, lange her, dass ich hier war. Ich glaube etwa 3 Jahre, aber jetzt bin ich endlich wieder zurück. Und zwar bin ich im Wolf Center in Dörfherden und habe mich hier mit jemandem getroffen. Stell dich bitte einmal kurz vor.
Ja, hallo, ich heiße Frank Fass, ich bin der Inhaber des Wolf Center. Und freue mich jetzt auf den Podcast.
Ja, Frank, wir gehen ein kleines Stückchen spazieren, weil wir haben hier wahnsinnig viel zu sehen. Und ich hoffe, du kannst mir ganz, ganz viele interessante Infos über die Wölfe und die Tiere, die ihr so beherbergt, hier erzählen. Ich sehe nämlich da hinten, was ist denn das da für ein kleiner Berg? Was ist das denn?
Ja, das Erdmännchen? Da haben wir ein Gehege. Tatsächlich werden diese Tiere, die in der Tat jedoch Präriehunde sind, oft für Erdmännchen gehalten, ja, weil die auch so drollig aufrecht sitzen können. Ihre Vorderbeine nutzen sie auch so ähnlich wie Hände, um was festzuhalten, um daran zu knabbern, sprich zu fressen. Und gerade so wie heute, wenn das Wetter so schön warm ist, die Sonne schon Strahlkraft hat, dann sitzen sie gerne auf dem Berg und ja, sonnen sich auch ein Stück weit.
Ja, ich habe eben schon gedacht, irgendwas bewegt sich da. Und deswegen der Tipp Erdmännchen, also so falsch war ich gar nicht.
Das stimmt.
Aber gut, lass uns doch einmal hier um die Ecke gehen, denn ich habe da noch was entdeckt. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist ja ein Angebot für Kinder, nehme ich an. Ja. Eine Edelsteinmine.
Wir haben ja einen großen Spielplatz. Ein Bestandteil dieses Spielplatzes ist die Edelsteinmine. Das heißt, dort können die Kinder von uns ein Eimerchen bekommen mit Grubenlampe am Kopf, mit Schutzbrille, mit einem Hämmerchen, Handschuhe. Und dort gibt es eine spezielle Mischung, die man so mit dem Hämmerchen, mit so einer Picke zerschlagen kann. Und dann kommen Edelsteine zum Vorschein, wie in einer echten Mine, in einem echten Bergwerkstollen. Und natürlich dürfen die Steinchen mit nach Hause genommen werden. Und das erfreut sich hoher Beliebtheit.
Wow, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein richtiges Highlight. Ja. Aber wir gehen zu den eigentlichen Highlights, würde ich sagen. Denn wir sind hier im Wolf Center und natürlich sind die Wölfe hier die Highlights. Wir haben eben schon so einen kleinen Rundgang gemacht. Und ich komme ehrlich gesagt aus dem Staunen nicht raus. Ich weiß nicht, in welchen Wolf ich mich jetzt am meisten verliebt habe. Denn hier ist ja wirklich, wirklich viel zu sehen. Wen haben wir denn in diesem Gehege zum Beispiel?
Ja, das Gehege hier geradeaus beheimatet aktuell 2 Wölfe, die wir Juna und Mietja getauft haben. Juna ist ein noch junger Wolf, jetzt 2 Jahre alt, ein kanadischer Wolf, ein sogenannter Mackenzie-Wolf. Kanada ist ein riesiges Land, riesig in der Fläche, hat verschiedene Wolfsunterarten. Wir sagen nicht wie beim Hund, Rasse. Beim Wolf sprechen wir von der Unterart. Und neben Juna haben wir hier aber auch noch einen europäischen Grauwolf mit im Gehege lebend, den, wie gesagt, Mietja. Das ist schon ein älterer, rüstiger Herr, der jetzt 15 Jahre alt ist und schon betagteren Alters.
Wie alt werden Wölfe in der Regel?
Man kann schon sagen, in der Gehegelandschaft 12, 13, 14 Jahre. Also 15 ist schon eher außergewöhnlich.
Ein kleiner Opi.
Ja.
Kann man so sagen.
Genau. Ein Opi, den man es auch ansieht, denn so wie wir Menschen altern und ergrauen, so geht es den Wölfen tatsächlich genauso.
Ach, wie herrlich. Ich habe da hinten vorhin einen schwarzen Wolf gesehen.
Ja.
Wer war das?
Das ist unsere Raya. Raya ist auch ein kanadischer Mackenzie-Wolf. Die ist jüngst 1 Jahr alt geworden. Und in Kanada gibt es eine gewisse Besonderheit, dass dort Grauwölfe leben, so wie wir sie, ich sag jetzt mal, aus dem Fernsehen kennen. Aber es gibt eben auch in der Arktis sehr helle, sehr weiße Wölfe. Aber in den südlicheren Gefilden gibt es auch schwarze Wölfe. Und schwarze Wölfe machen in der Natur eigentlich gar keinen Sinn vor dem Hintergrund ihrer Tarnfarbe. Und die Forschung hat herausgefunden, dass die schwarze Farbe auf eine Haushunde-Einkreuzung zurückzuführen ist.
In Ordnung.
Die Farbe schwarz vererbt sich dominant. Das heißt allerdings nicht, dass sie ständig zum Vorschein kommt. Aber wenn die Konstellation genetisch günstig ist, dann schon. Und deswegen ist Raja schwarz.
Mhm. Aber wunderschönes Tier. Vor allem, ja. Welche Augenfarbe war das noch? Die war ja sehr, sehr hervor.
Ja, also, so gelblich.
Die sticht ja richtig hervor.
Und genau.
Wunderschön.
Sieht sehr kontrastreich aus.
Ja, absolut, absolut. Aber sag mal, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Wolfscenter zu gründen? Was ist da damals passiert?
Ja, das geht auf eine touristische Rundreise zurück, die im Jahr 2005 stattgefunden hat. Da bin ich mit meiner damaligen Frau Christina, haben wir eine vierwöchige Rundtour gemacht und durch die kanadischen Rocky Mountains. Mm. Also eine traumhafte Reise mit wunderbaren landschaftlichen Eindrücken. Also die Rocky Mountains im Vergleich zu Norddeutschland sind ja richtig hoch. Und das war so überwältigend. Das war damals im Mai. Und ich sagte zu Christina, du, wenn wir jetzt ja bald dahin fliegen und die schöne Reise machen, ich verspreche dir, wir werden Elche sehen, Schwarzbären, Braunbären. Dort in den höheren Rocky Mountains ist ja zwar auch schon Frühjahr, aber fast auch noch so ein bisschen Winter. Und tatsächlich haben wir diese Tiere sehr schnell gesehen, gleich zu Beginn der Reise. Also will sagen, man verlässt Vancouver und dann sieht man schon die ersten benannten Tiere. Das geht ruckzuck. Wow. Aber was ich persönlich mir vorher nie hätte vorstellen können, und ich komme aus einer Jägerfamilie, war immer auch mit landwirtschaftlichen Nutztieren umgeben, ich hätte mir vorher nie vorstellen können, dass ich echte wildlebende Wölfe am helllichten Tag sehe, immer an einem Highway irgendwie entlanggehend und das Ganze dann viermal. Also wir haben während der 3000 Kilometer Rundtour an vier verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 9 wildlebende Wölfe gesehen. Zweimal ein Einzeltier, einmal eine Gruppe von 3 und einmal eine Gruppe von 4. Und das passte überhaupt nicht in mein Hirn.
Ja.
Und das war zugleich aber auch eine gewisse Initialzündung, sich mit dieser Tierart zu beschäftigen. Haben auf dem beinahe schon Rückweg aus den Rocky Mountains zurück nach Vancouver, da gibt es eine kleine Stadt, die heißt Golden, also Golden geschrieben. Und dort gibt es ein klitzekleines Wolfcenter, was wir als unwissende Touristen besucht haben. Und die haben das Konzept, dass sie ihren Besucherinnen und Besuchern direkt 1:1, so wie wir jetzt gerade im Podcast sprechen, etwas über Wölfe erzählen im Rahmen von Führungen. Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass man als Besucher so richtig mitgenommen wird, wie so ein kleines Entertainment-Programm. Und zurückgekehrt nach Deutschland, nach diesem wunderbaren Urlaub, habe ich mal verschiedene Internet-Suchmaschinen, wie zum Beispiel Google. Das war ja 2005 alles noch so eher anfänglich anmutend im Vergleich zu heute. Aber mal dort die Suchwörter Wolf, Wölfe, Deutschland eingegeben. Und dann kamen natürlich diese typischen Ergebnislisten und ich dachte, ja, jetzt kommen sie gleich, die vielen Zoos und Wildparks. Aber dem war gar nicht so, sondern da stand recht weit oben Wolfsmanagement, Wolfsmonitoring, Sachsen. Und ich so, hä, wie Sachsen? Ja, und habe dann festgestellt, 2005 hatten wir ja schon 2 Hände voll Wölfe in Sachsen, nahe der deutsch-polnischen Grenze, was sozusagen in etwa die Keimzelle der deutschen Wolfspopulation ist. Und dann erkannte ich nach und nach, nachdem ich mich mehr und mehr und mehr damit beschäftigte, was da hier in Deutschland noch auf uns zukommen wird. Also im wahrsten Sinne des Wortes auf uns zukommen wird. Ja, und das war dann die Geburtsstunde einer zunächst fixen Idee, sprich fixe Idee, ich will so ein Wolfscenter hier in Deutschland aufbauen, nach nordamerikanischem Vorbild. Denn in Nordamerika gibt es nicht nur das eine beschriebene Wolfscenter, es gibt 12 Stück dort, von Kalifornien hoch bis an die Staatsgrenze USA, Kanada, nach Kanada hinein. Und die habe ich alle recherchiert und gesagt, jetzt habe ich ein Konzept.
Wow. Also ist das hier quasi auch so ein kleiner Ausflug nach Amerika und Kanada für uns?
So ist es, ja, ja.
Ah, herrlich. Also ich habe jetzt einfach gedacht, dass du irgendwie Interesse hast, aber hättest nicht damit
Nö. Wenn wir da nicht hätten, also ich gehe davon aus, dass wenn wir diese Reise nicht gemacht hätten, würden wir jetzt hier nicht stehen.
Aber es ist sicherlich auch so ein einmaliges Erlebnis gewesen, wirklich Wölfe in freier Wildbahn. Also hier kannte man das ja früher gar nicht so.
Genau.
Ich sage jetzt bewusst früher, weil, wie du eben schon sagtest, die Population wird natürlich immer mehr in Deutschland gerade. Ja. Weißt du, wie viele Wölfe wir etwa haben?
Wir haben aktuell über 270 Wolfsterritorien, nachgewiesenerweise hier in Deutschland. Und es ist so, unser Kalenderjahr beginnt ja bekanntermaßen am 1. Januar, aber das sogenannte Wolfsmonitoringjahr beginnt am 1. Mai. Hat aber damit zu tun, dass das so in etwa der Geburtszeitpunkt der Wolfswelpen ist. Deswegen hat man sich darauf geeinigt. Wolfswelpen werden einmal im Jahr geboren, also nur in dieser Frühlingszeit, kein zweites Mal, anders als ein Haushund das ja kann. Eine Haushündin kann ja zweimal im Jahr läufig werden. Ich hatte mal eine Hündin, die wurde sogar dreimal im Jahr läufig. Also schon nicht unmöglich. Und deshalb warten wir jetzt auf den Abschluss dieses aktuellen Wolfsmonitoringjahres. Aber das Bundesamt für Naturschutz kommuniziert immer die bestätigten Territorienmengen so etwa im Ende Oktober, manchmal noch in den November hinein dauert es, bis dann sozusagen die amtlich bestätigten Zahlen auf den Tisch kommen. Also wer ganz genau sich informieren möchte über Territorienmengen oder auch wissen möchte in die Vergangenheit zurück, wann hatten wir denn wie viele Territorien, dem empfehle ich die Seite im Internet, also www.dbb-wolf.de. Da gibt es immer die amtlich bestätigten Zahlen.
Super, danke für die Info, weil heute ist der 1. Mai und dann gibt es die neuesten Infos. Spannend. Sag mal, was ist denn eigentlich so das größte Missverständnis, das Menschen gegenüber Wölfen haben? Die sind gefährlich. Große böse Wölfe aus dem Märchen.
Ja, ja.
Wahrscheinlich, oder?
Meiner Meinung nach ist tatsächlich das größte Missverständnis darauf basierend, dass der Wolf immer in einem schlechten Rampenlicht präsentiert wurde, in Geschichten, in Märchen, in, ich sag jetzt mal, Hollywood-Filmen, gibt natürlich andere Filme, dass wir Menschen, glaube ich, schon erst einmal unterstellen, dass der Wolf für uns Menschen gefährlich ist. Und das Gegenteil ist der Fall. Insofern gehört der Wolf, nach meinem Dafürhalten, mit zu denjenigen Tieren, die von uns Menschen sehr falsch verstanden werden.
Zumal der Mensch gehört ja auch einfach nicht in das Beuteschema eines Wolfes. Das muss man ja auch nochmal klar sagen.
Ja, das kann man so sagen. Gleichwohl gehört aber zur Wahrheit auch, dass es in seltenen, extrem seltenen Fällen hier auf unserer Erde durchaus aber Wolfsangriffe auf Menschen gab, auch mit Tötungsfolge. Und wiederum hiervon ganz wenige Fälle, wo Menschen gezielt zur Beute gemacht wurden.
Ja, das war ja, ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ein Monat, anderthalb Monate. Da ist ja so eine Geschichte in Hamburg gewesen, in der City, dass da in Anführungszeichen eine Frau von einem Wolf angegriffen wurde. Ist natürlich in meinen persönlichen Augen absoluter Quatsch, weil der Wolf hatte ja einfach Angst, er wurde in die Enge getrieben und diese Frau wollte ja vielleicht auch einfach nur vermitteln. Aber wie schätzt du als Fachmann diese ganze Situation ein, die da gewesen ist?
Ja, ich glaube, es war eine Verkettung von Umständen, wie das ja häufig der Fall ist. Wie folgt, also zunächst einmal ist ja dieser bekannt gewordene Wolf in die Hamburger Stadt gewandert. Also er hat sich sehr wahrscheinlich, ohne sich darüber im Klaren zu sein, vom ländlichen Raum in die Stadt Gegend begeben. So, der Übergang vom ländlichen Raum in die Stadt ist aber ja keine alte Burgmauer, sondern das ist ja ein flüssiger Übergang. Es wurde immer städtischer, was natürlich der Wolf, und das finde ich daran erst einmal sehr interessant, der Wolf weiß ja nicht, dass er immer weiter, so wie in diesem konkreten Fall, in die Stadt gegangen ist. Das heißt, der Wolf weiß nicht, hinter dem nächsten Häuserblock kommt noch ein Häuserblock, noch eine Querstraße, noch eine dicke Kreuzung und so weiter und so fort. Und die Stadt ist kein Habitat für Wölfe, die wollen da nicht leben. Aber er hat sich, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten, zunehmend von Schritt zu Schritt tiefer ins Labyrinth begeben. Spannend ist übrigens die Frage, warum geht er eigentlich nicht auf der eigenen Geruchsspur wieder raus aus der Stadt? Ja, Hunde können das. Warum macht der Wolf das nicht? Können wir nur spekulieren. Gleichwohl, in diesem Fall, der ja wenige Wochen zurückliegt, war es eben so, der Wolf ist immer tiefer in die City. Und dann gab es eben diese Situation, dass er irgendwie sich selbst gefangen genommen hat in dieser kleinen Einkaufspassage, vor einer Glastür stand, da durch wollte und immer wieder wohl dagegen gesprungen ist, laut Berichterstattung. Und ich glaube, dass aus wohlwollender Haltung einer Dame, eine Dame diesem Tier helfen wollte, dass irgendwie die Tür geöffnet wird, dass er dadurch entweichen kann. Und das weiß der Wolf aber ja nicht unbedingt. Ja? Er hat es sehr wahrscheinlich eher als Bedrohung für sich aufgefasst. Also diese helfende Frau wurde als Bedrohung aufgefasst. Und wenn man dann sich zu nahe kommt, kann es sein, und so war es in diesem Fall tatsächlich, dass der Wolf dann nach vorne geht und sagt, bleib mir hier vom Leib.
Ja, der wollte sich im Grunde nur wehren. Ja. Ne?
Das heißt, die Frau hat wohlwollend gehandelt, wurde verletzt. Das ist natürlich bitter und tut mir auch sehr leid für die Frau, dass sie das wusste. Gleichwohl, man müsste die Frau meiner Meinung nach direkt befragen. Ich kenne die Dame nicht, aber vielleicht, so wurde ja auch spekuliert, hat sie geglaubt, das sei ein Hund. Und kommt nicht gleich auf die Idee, oh, hier steht ein Wolf am Fenster. Was ja auch vor dem Hintergrund, wie wir so aufwachsen, vielleicht gar nicht auch der erste Gedanke ist.
Werbung.
Direkt vor eurer Haustür passieren jeden Tag Geschichten. Geschichten, die eure Stadt, eure Nachbarschaft und euer Leben bewegen.
Damit ihr darüber bestens informiert seid, geben unsere Redakteurinnen und Redakteure jeden Tag alles. Sie sind dort, wo etwas passiert. Sie fragen nach, wo andere wegschauen. Und sie erzählen die Geschichten, die für eure Region wirklich wichtig sind. Genau diese Arbeit wollen wir euch zeigen.
Am 5. Mai, dem Tag des Lokaljournalismus, geben wir euch einen Blick hinter die Kulissen. Wie entstehen eigentlich Geschichten? Wie wird aus einem Hinweis eine Schlagzeile? Und was passiert, bevor ein Text bei euch landet?
Antworten darauf bekommt ihr beim Instagram-Livestream auf mk-aktuell. Mit dabei Chefredakteur Björn Knips und Redakteurinnen und Redakteure unserer Mediengruppe Kreiszeitung.
Stellt eure Fragen, blickt hinter die Kulissen und erlebt, wie viel Leidenschaft, Tempo und journalistische Arbeit in jeder Nachricht aus eurer Region steckt.
Also merkt euch den Termin und seid live dabei. Am 5. Mai um 12 Uhr auf Instagram bei mk-aktuell. Wir freuen uns auf euch.
Werbung Ende.
Ja. Ich meine, man sieht es ja offensichtlich, dass die Hunde von den Wölfen abstammen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen Verwechslungsgefahr war.
Ja.
Was denkst du, hätte in dieser Situation besser laufen können? Also hätte man direkt Tierarzt anrufen sollen oder in Hamburg ist ja, glaube ich, auch ein großer Zoo. Soll man die anrufen? Was kann man da tun?
Ja, die Frage ist, wer übernimmt in einer solchen Situation, ich sage jetzt mal, die Führungsrolle? Ja, wer traut sich zu sagen, ich glaube, das ist ein Wolf. Hier macht jetzt keiner mehr eine Tür auf. Ja, bitte bleiben Sie in dieser Supermarktkette, machen Sie die Tür zu, dass der Wolf für sich isoliert ist. Und ja, der springt dagegen die Tür. Das ist nicht toll, auch nicht toll mit anzuschauen. Aber umso schneller wäre dann Eile geboten, die Polizei zu informieren, die dann wiederum mit denjenigen Kontakt aufnehmen kann, also behördlicher Art, die dann auch, wie in diesem Fall, über Fanggeräte verfügen.
Ja.
Ja. Aber dass man da nicht gleich dran denkt, ist ja auch nur menschlich. Ne?
Ist ja auch total aufregend. Ich meine, mitten in der Hamburger City plötzlich einen Wolf zu haben, hallo? Da träumt doch keiner von uns drüber.
Und keiner denkt dann an ein Betäubungsgerät oder an eine Fangschlinge, die es manchmal auch braucht, mit einem Fangnetz und so weiter. Die meisten Menschen kennen solch Equipment nicht.
Richtig.
Und wissen auch nicht, ich könnte ja mal ein Veterinäramt anrufen oder eben die Polizei. Und da sind wir ja nicht unbedingt mit vertraut.
Wobei ich unterstelle das jetzt einfach mal. Ich glaube, wenn ich die Hamburger Polizei anrufen würde, die würden mich entweder erstmal für verrückt erklären, ohne das jetzt böse zu meinen, weil es ist ja so eine abgefahrene Story, plötzlich mitten in so einer großen Stadt einen Wolf zu haben.
Es ist so unüblich.
Ja, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Gott sei Dank gibt es das nicht. Die Wölfe gehören ja schön in die Wälder. Lass uns noch mal ein kleines Stückchen weitergehen. Hier gibt es ja wirklich wahnsinnig viel zu sehen. Und über diesen wunderschönen schwarzen Wolf, ich vergesse ihren Namen leider immer, ich bin so schrecklich.
Ja, Raya.
Aber Raya. Über Raya haben wir ja eben schon ein kleines bisschen gesprochen, aber wir haben ja hier noch einige andere Wölfe.
Ja.
Kannst du mir was über die erzählen?
Ja, wir haben hier in diesem Gehege, wo wir jetzt gerade dran vorbeigehen, die Finja und den Milan. Das sind zwei europäische Grauwölfe. Also die sehen so aus wie die wildlebenden Wölfe hier in Deutschland. Und an den beiden kann man ganz wunderbar erkennen, auch ohne sich mit Wölfen auskennen zu müssen, wie unterschiedlich Wölfe in ihrem Charakter sein können. Während Finja, da vorne zeigt sie sich gerade, während Finja so ein eher aufgeschlossener Typ und mit Neugier behaftet ist, direkt am Zaun steht, ist es jetzt gerade so, dass der Milan, obwohl der größer und kräftiger ist als Rüde im Vergleich zu seiner Partnerin, die ja eine Fee ist, ein weiblicher Wolf, der ehrlich gesagt der Schisshase ist.
Ach, wie süß.
Ja, der zieht sich zurück, so, was wollt ihr hier? Und hat allerdings auch damit zu tun, dass ich jetzt in letzter Zeit die Wölfe geimpft habe. Und diesen Impfpeaks kann man den Tieren nicht ersparen. Aber die vergessen auch nichts.
Nee. Ja, sie vergeben, aber sie vergessen nicht. Ja, so ist es. Ich habe vorhin schon gesagt. Kann ich aber auch verstehen.
Deswegen ist er so in Hab-Acht-Stellung so, na, willst du mir hier zu Leibe rücken?
Oh, da ist er wieder. Ich muss vorsichtig sein.
Aber das ist vielleicht ein spannender Aspekt mit Blick in die freie Wildbahn wie folgt. Der Wolf ist ja jetzt im Bundesjagdrecht aufgenommen worden. Die Länderjagdgesetze werden jetzt, wie auch immer genau geartet, nachziehen, auch entsprechend verändert. Mhm. Und dann wird man sehen, wie sozusagen die Länder, sprich der Staat in Gänze, mit der sogenannten Wolfsjagd umgehen wird. Wie wird es genau sein? Wann wird es wo genau sein? Und es bleibt jetzt abzuwarten, wenn Wölfe den sogenannten Jagddruck kriegen. Die sind hoch anpassungsfähig, enorm intelligent und gelehrig. Und wir werden sehen, wie heimlich die Tiere in Zukunft werden. Also es tut sich ein großes Lernfeld auf. Große Erfahrungen werden gemacht. Und wir dürfen gespannt sein, ob das, was immer so easygoing erzählt wird, auch wirklich so leicht in der weiteren Praxis sich darstellen wird. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe da fast so ein bisschen Angst um die Wölfe in freier Wildbahn. Weil es ist ja einfach so, ich wurde Mitte der 80er geboren. Da hat man über Wölfe noch nicht mal im Entferntesten nachgedacht. Mhm. Und irgendwann war man dann glücklich, dass man endlich mal wieder einen Wolf in Deutschland gesehen hat. Mhm. Wow, Wahnsinn. Und dann der erste Wolf bei uns in der Umgebung in Niedersachsen. Wow, endlich sind sie wieder da. Mhm. Und jetzt sprechen wir darüber, dass sie ins Jagdgesetz aufgenommen werden, damit sie eventuell geschossen werden?
Ja, das hat damit zu tun, dass wenn eine Tierart wie der Wolf, der ja bis vor kurzem streng geschützt war nach EU-Recht, so lange streng geschützt bleiben muss und soll und auch ist, solange er den sogenannten günstigen Erhaltungszustand nicht erreicht hat. Der günstige Erhaltungszustand definiert sich aus 8 verschiedenen Merkmalen und will sagen, dieser günstige Erhaltungszustand, das ist sozusagen das, ab dann haben wir nicht mehr so ein Minimumkriterium. Hm. So, und jetzt ist der günstige Erhaltungszustand als gegeben definiert worden. Vorher war er nicht gegeben, jetzt ist er gegeben und was dann die Aufnahme ins Jagdrecht politisch betrachtet genehmigt hat oder zugrunde gelegt hat. Hm. Ja, und jetzt werden wir sehen, wie damit weiter umgegangen wird. Aber ich kann versichern, es geht hier dabei nicht um die Ausrottung der Wölfe. Das will niemand. Mm-mm. Ist praktisch auch nicht machbar. Und es geht aber darum, dass diejenigen Wölfe, die wirklich fachlich begründet, mit Blick auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, nachdem jene Tiere wirklich ordnungsgemäß geschützt waren, da gibt es ja Definitionen seitens der Länder, wie Nutztiere zu schützen sein sollen. Wenn aber Wölfe dann doch immer wieder wiederholt diese Barrieren überwinden, dass man eben solche Individuen schneller auch mit rechtlicher Absicherung entnehmen darf, weil das war bisher immer so ein aufwendiges Hin und Her, dann wurde von einer Behörde ein besagter Wolf zum Abschuss freigegeben. Dann wurde sofort dagegen geklagt. Nein, das wollen wir nicht, hieß es aus verschiedenen Gruppierungen. Dann hat das Gericht dem nachgegeben. Und das heißt, der Handlungsfreiraum für zuständige Behörden wird nun größer gestaltet. Und das hat mit Ausrottung ja nichts zu tun.
Ja, das ist wenigstens etwas Positives. Ne? Ich meine, klar, wenn es natürlich an die Nutztiere rangeht, ich glaube, das kann man ganz schwierig, also ich kann das ganz, ganz schwierig beurteilen, weil auf der einen Seite ist es natürlich Natur, auf der anderen Seite, es ist natürlich halt auch Nutztier. Ne? Also da, mein kleines Tierschützerherz weint da ein bisschen, aber versteht halt auch die Gründe. So.
Ja, und das ist meiner Meinung nach wichtig. Das Thema Wölfe in Deutschland wird allzu oft schwarz-weiß diskutiert, pro, contra. Und ich werbe von Anfang an und unverändert auch künftig für einen Mittelweg im Sinne einer Normalverteilung. Und das bedeutet eben, dass auch Zugeständnisse gemacht werden müssen. Das heißt, wenn wir dauerhaft in Koexistenz, wie man so schön sagt, mit den wildlebenden Wölfen hier in Deutschland zusammenleben will, dann wird man auch Zugeständnisse machen müssen. Das heißt, die Wölfe, die wirklich für uns Menschen gefährlich sind, da durfte man immer schon gegen vorgehen, auch als sie noch so streng geschützt waren. Aber eben mit Blick auf die Tatsache, dass wir hier in Deutschland ja auch ein echtes Nutztierland sind, also landwirtschaftliche Nutztierhaltung betreiben, in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedlich intensiv, muss man aber da meiner Meinung nach auch der Realität ins Auge sehen und sagen, ja, wir wollen Wölfe, ganz klar, soll es immer geben, wird es immer geben. Ich gehe auch davon aus, dass die Population trotz Bejagung am Tage X eher sogar wachsen wird. Aber man muss mit Blick auf schädliche Wölfe, also echte, fachlich begründete Problemwölfe, dann auch mal hier und da Stopp sagen dürfen.
Wie kann denn so ein, das klingt so komisch, wenn ich das sage, aber wie kann so ein Problemwolf, nenne ich ihn jetzt mal, denn eigentlich entstehen? Also kommt es dann, wenn die ja einfach kein Futter mehr haben, dass sie auf die Schafe losgehen?
Oder? Nee, das so nicht. Wir sind ja ein wildtierreiches Land hier in Deutschland. Also die Wölfe leben, möchte ich vorsichtig sagen, hier im Paradies. Mhm. Ja, wenn wir seitdem die Jagdstreckenerfassung hier in Niedersachsen beispielsweise gelebt wird. Jagdstrecken heißt die Menge der von uns Menschen erlegten Tiere in Form von Rehe, Wildschweine, Hirsche. Hirsche haben wir ja Rotwild, aber auch Dammwild, zwar nicht überall. Aber wenn wir uns diese Jagdstrecken angucken, kann man seit den 60er Jahren feststellen, sie sind nur höher geworden. Die Jagdstrecke ist höher geworden. Das heißt allerdings nicht, dass die Menschen schießwürdiger wurden, sondern die Menge der jagbaren Beutetierindividuen hat zugenommen. Mhm. Von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Will sagen, als die Wölfe hier nach Niedersachsen kamen, haben sie quasi Situationen vorgefunden, wo sie sagen, wow, hier rennt ja überall ein Reh rum. Ja, jetzt mal ein bisschen platt ausgedrückt.
Ich bin im Paradies.
Ja.
Futter.
Ja, aber Rehe sind ausgewachsen und bei bester Gesundheit hochflüchtig. Das heißt, sie können enorme Fluchtgeschwindigkeiten aufbauen. Und klar, es ist Natur, genauso wie der Wolf auch Natur ist. Und das ist ein ausgeklügeltes System. Wölfe sollen ja gar nicht alle Rehe fressen, denn würden sich ja selber die Nahrungsgrundlage wegnehmen. Aber wenn ein Wolf lernt, Mensch, da drüben stehen ja Schafe, die sind nicht geschützt, also so denkt er ja nicht, sondern er stellt fest, oh, die können nicht schnell wegrennen, die sind nicht wehrhaft und sind auch, wenn überhaupt, mit einem Zaun umgeben, den ich aber locker untergraben kann oder so durchschlüpfen kann.
Schmecken auch ganz gut.
Dann wird der Wolf durchaus lernen können, oh, das ist ja leichte Beute. Ja. So, und warum soll er aufwendig ein Reh hinterherrennen, wenn er sagt, Mensch, ich kann ja viel besser morgen nochmal hier zur Schafherde zurückkommen und übermorgen gucke ich auch nochmal. Oder beispielsweise ist die Menge der Schafhalter in Hobbyformat tausendefach in Niedersachsen vertreten. Wir haben tausende Hobby-Schafhalter. Interessant ist, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, man sieht die ja nicht alle, aber sie sind definitiv da. Und deswegen ist die ganz, ganz, ganz große Aufgabe, alle Schafhaltungen, nicht nur die der Erwerbsschäfereien, sondern eben auch die bei den Hobbyleuten, die so 3 bis 8 bis 20 Schafe haben, die wirklich dafür zu gewinnen, schützt eure Schafe. Denn wenn man im ländlichen Raum lebt und hat hinterm Haus Schafe, dann ist davon auszugehen, dass am Tage X ein Wolf jene Schafe attackieren und vielleicht sogar töten und fressen könnte.
Das ist ja für ihn eigentlich nur so bereitgestelltes Buffet, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, kann man so sehen. Umso wichtiger ist es eben, die definierten und auch ja bezuschussten finanzieller Art Zaunsysteme anzuschaffen.
Ach, die werden sogar bezuschusst?
Ja.
Okay, das ist ja noch besser, das ist ja spannend.
Ja.
Ich lese so ein bisschen aus deinen Worten heraus, dass die Aufklärung über Wölfe noch einfach ein bisschen zu wenig ist.
Ja, Aufklärung kann ja nie genug stattfinden. Da wird auch noch ein längerer Weg zu gehen sein. Gleichwohl wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Es wird ja viel gemacht von verschiedenen Verbänden. Und oder auch dieser Institution Wolf Center, die wir hier aufgebaut haben. Und alle zusammen ergeben ja schon ein gutes Bild. Klar, besser geht immer, aber es ist ja nicht so, dass nichts gemacht wird.
Aber ihr habt das hier schon sehr, sehr schön umgesetzt. Als wir vorhin hergekommen sind, standen wir plötzlich vor einem großen Gebäude und haben gedacht, huch, was ist denn hier alles drin? Hier können doch nicht die Wölfe drin sein. Was befindet sich in diesem großen Gebäude, was uns ja im Grunde direkt begrüßt vom Parkplatz aus?
Ja, das große Gebäude haben wir gekauft. Das war früher einmal ein sogenanntes Soldatenfreizeitheim. Denn hier nebenan, man sieht es nicht mehr, gab es aber eine riesige Kaserne des Heeres, also der Bundeswehr. Und damals durften sich Soldaten hier sozusagen die Freizeit gestalten, aber auch die zivile Bevölkerung war herzlich eingeladen. Deshalb stand das nämlich auch vor der Kaserne und nicht auf dem Kasernengelände. Ja, und dieses Gebäude, ich sage immer gerne hübsch hässlich, ja, Baujahr Anfang der 70er Jahre, roter Klinkerstein und so weiter, würde man heute vielleicht so nicht mehr bauen.
Oh, aber, das hat doch Charme.
Aber als wir damals das erste Mal durch dieses Gebäude geführt wurden, ist mir wirklich vor Staunen die Kinnlade runtergefallen, weil es ist perfekt. Perfekt für unsere Nutzungsideen, die wir jetzt über die 16 Jahre, die es uns gibt, nach und nach auch realisiert haben. Wir haben ein Restaurant natürlich mit drin, haben Tagungsräume, haben die großen Räumlichkeiten wie Festsaal, wie Kegelbahn umgebaut in Ausstellungen, Dauerausstellungen, multimediale Ausstellungen, auch mit Bodypräparaten. Das heißt, man sieht die Wölfe dort auch aus allernächster Nähe, die natürlich als Präparate dort stehen, haben Übernachtungsmöglichkeiten dort. Und der große Bereich, den die Besucher nicht sehen, Logistik.
Ja, ja.
Denn hier hängt eine Menge Logistik dran. Alles im Schuss zu halten, reparieren zu können im Bedarfsfall und. Haben auch zum Beispiel, kleiner Blick nebenbei, das ganze Thema Flucht- und Rettungswege, Brandschutzmaßnahmen nachgerüstet.
Oh ja, richtig. Und
also
richtig.
Das sind schon riesige Themen, die es zu bewegen gilt, die ja natürlich die Besucherinnen und Besucher für selbstverständlich annehmen sollen, aber man muss es ja auch machen, leben, pflegen etc.
Genau.
Also es hängt eine Menge dran.
Es muss ja alles organisiert werden.
Ja.
Ich möchte noch mal ein bisschen zu der Kegelbahn zurückkommen.
Ja.
Das klingt nämlich so abgefahren, eine Kegelbahn wurde umgebaut.
Ja,
wurde sie in der Tat, eine Bundeskegelbahn.
Ja.
Und ihr habt da so ganz tolle, nein, Diorama ist es ja nicht, aber ganz interessante, ja, ihr habt da einfach so eine interessante Sache draus gemacht. Erzähl mal darüber.
Ja, damals für die Soldaten gab es eben, oder eben auch die zivile Gäste, diese Kegelbahn, eine Bundeskegelbahn, hat mir mal ein alteingesessener Mitmensch hier gesagt, nein, das war eine Bundeskegelbahn, jawohl, und passte aber nicht mehr zu unseren Nutzungsideen als Wolf Center. Und dann haben wir uns gefragt, eine Kegelbahn, da sind keine Fenster drin, alles so dunkel, düster, künstliches Licht, langer, schlauchartiger Raum, wie eine Sackgasse. Und dann habe ich mich gefragt, was macht man damit? Und dann geht es natürlich auch wieder Flucht- und Rettungswege, Brandschutz hin und her. Und was ich damals allerdings wusste, ist, aufgrund meines Interesses fürs Thema Wolf und auch Hunde, damals war der Kenntnisstand der Wissenschaft noch, dass die Haustierwerdung vom Wolf zum Haushund vor etwa 15.000 Jahren, wie auch immer ganz genau, stattgefunden haben muss. Es gab alte Funde, archäologische Funde. Mittlerweile gibt es noch ältere Funde, 33.000 Jahre und älter. Aber das sei es drum. Aber ich habe damals gesagt, Mensch, wenn das so 15.000 Jahre her ist, wie sah das hier in Dörfverden, im Landkreis Verden und umzu? Richtung Bremen, Hamburg, Hannover. Wie sah das wohl hier vor 15.000 Jahren aus? Und dann kamen so die nächsten Gedanken bei mir, dass ich sagte, wenn man zurückrecherchieren könnte, was haben die Wölfe die letzten 15.000 Jahre hier gemacht? Die Hunde oder der gewordene Hund. Aber auch wir Menschen, was haben unsere Vorfahren? Wir haben ja, die Menschen, die hier lebten, waren ja unsere Vorfahren, weiß was ich, welcher Generation. Ja, und wie ging das mit der Landwirtschaft am Tage X los? Forstwirtschaft, Jagdwesen und wie war das Thema Wetter, sprich Klima? Ne? Allseits oft diskutiert. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir beantragen Fördermittel und legen uns selber das Projekt auf. Kegelbahn wird entfernt, weg, abbauen, Wände, alles, Holzvertäfelung, alles weg, ganz nüchtern. Und dann wird neu aufgebaut technisch. Und wir wollen eine 15.000 Jahre Zeitreise durch die ehemalige Kegelbahn in Form eines langgezogenen Us, wo man so hinten am Ende um die Ecke geht. Und je weiter man geht, desto mehr kommt man in die neuere Zeit bis in die Gegenwart hinein.
Und das ist wirklich, also ich habe dir das ja vorhin schon gesagt, als wir da lang gelaufen sind. Ich fand das wirklich wahnsinnig beeindruckend, weil einfach so viele Infos da stehen. Ja. Also es ist natürlich auch viel zu lesen, aber das sollte man auch wirklich unbedingt tun, einfach für den Lernfaktor auch.
Ja, wir arbeiten auch mit einer professionellen Grafikdesignerin von Anfang an zusammen und wir haben gesagt, 7 Themen, 15.000 Jahre, das muss man ja unterscheiden können, damit die Besucher sich auch orientieren können. Und sie hat ein tolles Konzept erarbeitet. Und wir haben Besucher, die kommen extra nochmal wieder, um sich dann das nächste Thema vorzunehmen, weil man es an einem Tag gar nicht schaffen kann.
Das kann ich mir vorstellen. Hier ist auch einfach so viel, es gibt so viele Infos. Ich will am liebsten alles wissen. Ich muss dich leider so langsam, aber sicher verlassen. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte wirklich am liebsten noch die nächsten 2 Stunden hier aufnehmen, weil ich es einfach so toll finde hier. Und die Wölfe so flauschig sind. Aber gut, was sind denn noch so Sachen, die du den Menschen oder unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Außer Besuch das Wolfscenter, das sollt ihr sowieso machen. Ja.
Ich möchte gerne in Aussicht stellen, dass es definitiv möglich ist, mit Wölfen, also mit wild lebenden Wölfen, auch wenn ich davon ausgehe, dass sie in Zukunft noch mehr werden auf der deutschen Landkarte, dass es definitiv möglich ist, mit denen konfliktarm, nicht konfliktfrei, konfliktarm zusammenzuleben. Und ich kann auch sagen, wir können alle unsere Hobbys nach wie vor ausleben. Wir können im Wald, wie ich gerne joggen gehe, wir können joggen gehen, Fahrrad fahren. Wer Pilze sammeln möchte, kann das tun. Wir können im Wald nach wie vor spielen. Es gibt keine Gründe, den Wald, die Feld, die Flur zu meiden, nur weil es Wölfe gibt, nachgewiesenerweise gibt. Wir können alles machen wie bisher. Und dazu lade ich ein.
Oh, das sind so schöne Abschlussworte. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir diesen Podcast mit dir machen durften.
Ich danke euch. Gerne.
Und hoffentlich bis ganz bald.
Sehr gerne.